Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Firmament kündet das Werk seiner Hände. Ein Tag sagt es dem anderen, eine Nacht tut es der anderen kund, ohne Rede und ohne Worte, ungehört bleibt ihre Stimme. Doch ihre Botschaft geht in die ganze Welt hinaus, ihre Kunde bis zu den Enden der Erde. Dort hat er der Sonne ein Zelt gebaut. Sie tritt aus ihrem Gemach hervor wie ein Bräutigam. Sie frohlockt wie ein Held, ihre Bahn zu laufen. Am einen Ende des Himmels geht sie auf und läuft bis ans andere Ende. Nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Die Weisung des Herrn ist vollkommen. Sie erquickt den Menschen. Das Zeugnis des Herrn ist verlässlich. Den Unwissenden macht es weise. Die Befehle des Herrn sind gerade. Sie erfüllen das Herz mit Freude. Das Gebot des Herrn ist rein. Es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist lauter. Sie besteht für immer. Die Urteile des Herrn sind wahrhaftig, gerecht sind sie alle. Sie sind kostbarer als Gold, als Feingold in Menge. Sie sind süßer als Honig aus Waben. Auch dein Knecht lässt sich von ihnen warnen. Reichen Lohn hat, wer sie beachtet. Versehentliche Fehler, wer nimmt sie wahr? Sprich mich frei von verborgenen Sünden. Verschone deinen Knecht, auch vor vermessenen Menschen. Sie sollen nicht über mich herrschen. Dann bin ich vollkommen und frei von schwerer Sünde. Die Worte meines Munds mögen dir gefallen. Was ich im Herzen erwäge, stehe dir vor Augen, Herr, mein Fels und mein Erlöser.
Liebe Gemeinde, liebe Freunde, Psalm 19, ein Psalm Davids. Wir haben es heute hier mit einem Lied zu tun. Und tatsächlich gilt Psalm 19 als einer der Psalmen, die am meisten vertont wurden. Die größten Komponisten dieser Welt, wie Bach und Beethoven, haben aus diesem Psalm wundervolle Werke geschaffen. Und auch unser Chor hatte diesen Psalm im Repertoire. Erinnern wir uns dran.
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste seiner Hände.
Da wird einem schon so richtig wehmütig ums Herz, oder? Wie lang haben wir unseren Chor schon vermisst hier vorne? Psalm 19 hat uns also durch all diese Jahre begleitet, auch in musikalischer Form. Und eigentlich sollte dieser Psalm heute unsere Herzen höher schlagen lassen. Wir wollen uns heute gemeinsam über diesen Psalm ein paar Gedanken machen und uns auf den Inhalt und auf das, was uns dieser Psalm sagen möchte, konzentrieren. Wir hatten es ja vorhin schon mit der Mona Lisa zu tun. Und liebe Freunde, wer von euch einmal durch die Nationalgalerie in Berlin durchgeht, diese Galerie mal besucht und durch die Säle und durch diese Ausstellungshallen geht, der wird irgendwann an diesem Bild vorbeikommen. Es hat den Titel Mondaufgang am Meer und dieses Bild stammt von einem meiner Lieblingsmaler, von Caspar David Friedrich. Der aufmerksame Besucher wird sich dieses Bild ansehen und sich sagen, das Gemälde zeigt einen Mann und zwei Frauen. Man kann es hier ein bisschen schlecht erkennen, weil es vermutlich ein bisschen zu hell ist. Aber es zeigt einen Mann und zwei Frauen, die auf einem Felsen am dunklen Meeresufer sitzen und den Mondaufgang beobachten, dieses herrliche Naturschauspiel. Die Wolken sind in ein violettes Dunkel getaucht und dahinter schaut der Vollmond hervor und überzieht das Meer mit seinem silbrigen Schimmer. Zwei Segelschiffe fahren auf das Ufer zu oder haben bereits Anker geworfen. Und vielleicht wird der Betrachter davor stehen und noch sagen, das ganze Bild wirkt sehr friedevoll und harmonisch. Damit hat der Betrachter dieses Bild beschrieben, aber hat er es auch verstanden? Ein Kunsthistoriker würde wohl sagen, das ist mir alles viel zu oberflächlich. Ich gehe dieser Sache mal so richtig auf den Grund. Und er hätte das ganze Bild viel tiefer analysiert. Und er hätte festgestellt, hier wurden Ölfarben auf Leinwand verwendet. Es stammt aus dem Jahr 1822 und ist somit der Stilepoche der Romantik zuzuordnen. Und dann würde er wohl noch ein paar Aussagen zum Pinselduktus oder zur Farbkomposition machen und manches mehr. Er hätte viel tiefer geforscht und mehr über dieses Bild herausgefunden. Aber hätte er damit das Bild verstanden? Was wir bisher gesehen haben, ist die allgemeine Botschaft. Die allgemeine Botschaft dieses Bildes. Jeder Mensch, der sich dieses Bild genau ansieht, kann diese Schlüsse ziehen. Aber ist das Bild damit verstanden? Ich denke, ein Kunstwerk können wir erst dann verstehen, wenn wir den Künstler persönlich fragen, der dieses Werk geschaffen hat. Und wenn wir den Maler Caspar David Friedrich hier fragen würden, was er sich wohl dabei gedacht hat, dann würde seine Antwort wie folgt lauten. Die Botschaft dieses Bildes ist diese. Der Mond steht für die Liebe Gottes. Auch wenn der Himmel dunkel ist und die Sonne nicht zu sehen ist, ist sie dennoch da. Auch in dunklen Zeiten ist Gottes Liebe erkennbar. Sie spiegelt sich im Mond wieder, der die Strahlen der Sonne widerspiegelt. Auch wenn die Sonne selbst momentan nicht zu sehen ist. Die auf das Ufer zukommenden Schiffe versinnbildlichen das Leben, das an sein Ziel kommt. Die Schiffe werfen Anker, so wie jede Lebensreise einmal zu Ende geht. Und die drei Menschen auf diesem Felsen haben ihren Blick auf den Mond gerichtet. Der riesige Fels, auf dem diese Menschen sitzen, symbolisiert den Glauben an Jesus Christus. Der Fels, der auch in dunklen Zeiten trägt. Dieser Fels wankt nicht. Wer diesen Grund hat, ist sicher und getragen. Und liebe Gemeinde, vielleicht spürt ihr jetzt etwas, warum ich Caspar David Friedrich so schätze. Seine Bilder sind voll biblischer christlicher Symbolik. Auf einmal gewinnt jedes Teil in diesem Bild an Bedeutung. Und was wir hier erfahren, ist die konkrete Botschaft dieses Bildes, die uns nur der Schöpfer geben kann, die uns nur der mitteilen kann, der dieses Kunstwerk erschaffen hat. Nur er kennt die Aussage dieses Bildes und die Botschaft, die sich dahinter verbirgt. Nur durch ihn, durch den Maler, können wir sein Gemälde auf einer tieferen Ebene verstehen. Und damit, liebe Freunde, kommen wir zur dritten Botschaft dieses Bildes. Denn wenn wir das Bild verstanden haben, dann kommen wir nicht umhin, uns persönlich zu positionieren. Denn die Aussage dieses Bildes, das, was uns der Schöpfer über sein Bild erklärt, das ruft Fragen in uns hervor. Worauf baue ich mein Leben? Was trägt mich in dunklen Zeiten? Welches Ziel hat mein Lebensschiff? Das ist die persönliche Botschaft dieses Bildes. Eine Botschaft an den Betrachter ganz persönlich. Und wir können diese Botschaft beiseite schieben, wir können sie umdeuten, wir können sie relativieren oder wir können sie ernst nehmen. Was hat das Ganze mit Psalm 19 zu tun? Nun sehr viel, denn Psalm 19 spiegelt genau den gleichen Aufbau wider wie dieses Bild. In unserem Psalm geht es auch um ein Kunstwerk und um den Künstler und um seine Absichten dahinter. Psalm 19, liebe Gemeinde, ist der Psalm der Offenbarung. Gott offenbart sich in diesem Psalm auf ganz unterschiedliche Weise. Der Psalm besteht aus drei Abschnitten, die alle eine Botschaft beinhalten. Da gibt es den ersten Abschnitt mit einer allgemeinen Botschaft. Dann gibt es den zweiten Abschnitt mit einer konkreten Botschaft. Und dann gibt es den dritten Abschnitt mit einer persönlichen Botschaft. Und sehen wir uns mal diesen Psalm der Reihe nach an. Fangen wir mit dem ersten Abschnitt an. Er geht auf die Frage ein, die an den Künstler direkt gerichtet ist. Und die Frage lautet, wer bist du? Mit wem haben wir es zu tun? Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte, kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Wie ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf. Wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn. Von Horizont zu Horizont vollführt sie ihren Lauf. Nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes, hat unser Chor gesungen. Die Nächte können ihr Wissen nicht für sich behalten. Sie sprudeln förmlich über. Da ist keine Sprache, da sind keine Worte zu hören. Unhörbar ist ihre Stimme, sagt der Psalm. Und doch geht die Reichweite dieser Botschaft über die ganze Erde. Denken wir nochmal an das Gemälde von Caspar David Friedrich zurück. Wenn wir es anschauen, wir hören keinen Ton. Und doch spricht das Bild zu uns. Es berührt uns. Es bringt irgendwelche Saiten in uns zum Schwingen. Wir sehen zumindest die unglaubliche Begabung und die künstlerische Gestaltungskraft des Schöpfers dahinter. Das ist die Aussage des ersten Abschnitts von Psalm 19. Wo ein Gemälde ist, liebe Gemeinde, ist auch ein Maler. Wo eine Schöpfung ist, da ist auch ein Schöpfer. Und so kann den Künstler jeder kennenlernen, ganz gleich, wo er auf dieser Erde lebt, egal welche Sprache er spricht, egal welche Bildung er hat. Jeder Mensch kann ihn so kennenlernen und die Botschaft verstehen. Wo eine Schöpfung ist, ist auch ein Schöpfer. Und für Gott steht hier ganz am Anfang in diesem ersten Abschnitt das hebräische Wort, das auch in 1. Mose verwendet wird, als Gott Himmel und Erde schuf, das Wort Elohim. Gott offenbart sich hier als Schöpfer, als jemand, der etwas Neues schafft, der Leben schenkt. Und David beschreibt das Bild hier sehr poetisch. Er beschreibt den Himmel, das heißt den Bereich, den wir jeden Tag sehen. Der Himmel, über den die Wolken ziehen, von dem die Sonne runterstrahlt. Der Himmel, über den ganze Vögelschwärme ziehen, um tausende Kilometer weit zu fliegen, um ihre Nistplätze zu erreichen an Orten, wo sie noch nie zuvor gewesen sind, aber innerlich geleitet werden von einem inneren Kompass. In Formation fliegen, damit sie dabei weniger Energie verbrauchen. Da ist ein wundervoller Plan dahinter, wenn wir diese Details der Schöpfung anschauen. Und das mit den Vögeln ist ja nur ein kleines Detail. Überall sehen wir diesen wunderbaren Plan, wenn wir genauer hinschauen. Der wunderbare Plan, der dahinter steht. Und dann heißt es weiter: Das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Wir würden heute eher Universum sagen statt Himmelsgewölbe. Also der Bereich jenseits unserer Atmosphäre, den wir nicht mehr so einfach überblicken können. Aber auch da sehen wir die Wunder, wenn wir in das Universum einen tieferen Blick hineinwerfen. Wir wissen ja heute viel mehr als David damals. David hatte damals vermutlich kein Teleskop. Aber auch mit einem bloßen Auge können wir nachts, wenn es nicht zu hell ist, circa 2.000 bis 3.000 Sterne sehen. In Wirklichkeit gehen die Schätzungen der Wissenschaftler davon aus, dass es im Universum so circa 70 Trilliarden Sterne gibt. Weiß von euch jemand, was eine Trilliarde ist? Kann sich das jemand vorstellen? Ich auch nicht. Und das sind ja nur Schätzungen, weil es keiner so genau weiß. Und wohlgemerkt, wir reden von Sternen. Ein Stern ist in der Astronomie ein Himmelskörper, der von sich selbst ausleuchtet, durch Gas oder durch Plasma. Wie zum Beispiel die Sonne. Unsere Sonne ist ein Stern, weil man sie im Weltall von weit her sehen kann, weil sie eben selbst leuchtet. Unsere Erde ist kein Stern. Unsere Erde ist ein Planet, der um einen Stern kreist, nämlich um die Sonne. Aber würden wir all diese Planeten mit einbeziehen, wäre diese Zahl von 70 Trilliarden viel, viel zu klein. Und die Erde und unser Sonnensystem, die Milchstraße, soll sich so ziemlich im Zentrum dieses Universums befinden, haben Wissenschaftler herausgefunden. Aber wenn wir das Universum anschauen, stellen wir fest, dass es nach klar festgelegten Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Da sind klare Abläufe festgelegt. Das ist kein Chaos. Und je mehr geforscht wird, umso mehr erkennen wir die Komplexität, nach denen das alles funktioniert und zusammenhängt. Wir sprechen von Naturgesetzen, die mathematisch erfasst werden können. Es ist ein geordnetes Universum, in das wir schauen, aufeinander abgestimmt. Und wenn wir nur kleine Dinge verändern würden, würde vieles nicht mehr so funktionieren. Und das, liebe Freunde, ist faszinierend. Und wir können bis in die kleinste Körperzelle gehen, von der Charles Darwin noch gemeint hat, dass es etwas ganz Simples und Primitives ist. Heute wissen wir, dass jede kleinste Zelle unseres Körpers eine kleine Miniaturfabrik ist, mit einer großen Datenbank, die mit angeschlossen ist, in jeder Zelle, wo Dinge produziert werden, wo es Motoren gibt, komplexe Abläufe im Informationsfluss, wo unsere DNA gespeichert ist, eine unglaubliche Informationsfülle. Das sind Systeme, die sich von alleine reparieren. Zum Beispiel, wenn wir uns schneiden, wir alle kennen das, ist sicher schon jedem Mal passiert. Wenn uns das mal passiert, dann laufen hochkomplexe Vorgänge in unserem Körper ab. Denn jede Zelle weiß auf einmal ganz genau, wie sie sich in dieser Situation verhalten muss. Und sie beginnen aktiv zu werden, damit die Wunde heilt und der Körper wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückgeführt wird. Manchmal bleibt nicht mal eine Narbe zurück, alles wieder wie neu. Ein unglaubliches Wunder. Wir können nur staunen, wenn wir alles, wie alles zusammenwirkt, bis in das kleinste Detail. Und es heißt hier, all diese Dinge, die wir wahrnehmen, erzählen die Herrlichkeit Gottes und verkünden seiner Hände Werk. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte. Kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Liebe Freunde, wenn ein Mensch die Schöpfung betrachtet, dann haben wir eine Botschaft. Gott existiert. Gott existiert. Mit unhörbarer Stimme. Und das muss nicht übersetzt werden. Diese Botschaft versteht jeder Mensch, ganz egal auf welchem Erdteil wir leben. Ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Aber ihr Schall geht aus über die ganze Erde. Alle können es verstehen. Gott existiert. Und überall auf dieser Welt strecken sich Menschen aus nach Gott, weil sie erkennen, dass er existiert. Gott hat ja Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Wie ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf. Wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn. Von Horizont zu Horizont vollführt sie ihren Lauf. Nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Man merkt, dass die Sonne, wie sie hier beschrieben wird in diesem Psalm, ein Symbol für Gott ist. Denn sie ist mit ihrem Licht, mit ihrer Wärme überall da. Sie ist für alle da und sie hat für jeden Menschen ausreichend Wärme auf diesem Planeten. Und wie Gottes Liebe bestrahlt die Sonne alle, sie schenkt uns das Licht. Und auch hier wird wieder poetisch ausgedrückt, die Sonne tritt auf wie ein Bräutigam. Alle freuen sich, wenn der Bräutigam kommt, denn dann ist die Braut auch nicht weit und die Party kann beginnen, die Hochzeit kann beginnen. Und es ist erwiesen, dass Menschen, die der Sonne ausgesetzt sind, dass es ihnen deutlich besser geht. Wir alle freuen uns, wenn wir das Sonnenlicht genießen können. Menschen, die mehr Sonne haben, ihnen geht es körperlich und psychisch deutlich besser als Menschen, die mit weniger Licht auskommen müssen. Das heißt, Gott wird hier als das Licht beschrieben, das wir zum Leben brauchen. Und nur durch die Sonne können wir die Dinge so sehen, wie sie sind. Und genauso ist es auch bei Gott. Durch ihn können wir die Dinge so wahrnehmen, wie sie tatsächlich sind. Und auch uns selbst so wahrnehmen, wie wir tatsächlich sind. Auch die Bereiche, die wir lieber vor uns selbst und vor anderen verstecken. Nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen, sagt Psalm 19. Von der unvorstellbar winzigen Zelle, aus denen unser Körper besteht, bis in das unvorstellbar große Universum. Überall erkennen wir diese Handschrift Gottes. Und deswegen haben Menschen immer schon, wenn sie die Schöpfung gesehen haben, Gott erkannt. Und auch heute erkennen wir, dass es einen Schöpfer geben muss. Das ist die Offenbarung Gottes an jeden Menschen auf dieser Erde. Und liebe Gemeinde, das ist nichts für Menschen, die das Denken aufgegeben haben, das zu glauben und das anzunehmen. Im Gegenteil, es sind nicht wenige Wissenschaftler deswegen Christen geworden, weil sie gemerkt haben, je mehr wir über die Zusammenhänge lernen, umso weniger ist es glaubwürdig, dass dies alles zufällig entstanden ist. Da steht ein genialer Plan dahinter. Und je genauer die Messmethoden werden, umso komplexer stellt sich für uns alles dar. Vom Mikroskop, um die kleinsten Dinge zu erforschen, bis zum Weltraumteleskop, um in den entferntesten Winkel unseres Universums zu blicken, überall sehen wir diesen wunderbaren Plan. Und Isaac Newton, der Begründer der klassischen Physik, der hat einmal gesagt, die wunderbare Einrichtung und Harmonie des Weltalls kann nur nach dem Plan eines allwissenden und allmächtigen Wesens zustande gekommen sein. Das ist und bleibt meine letzte und höchste Erkenntnis. Und Albert Einstein, der Begründer der Relativitätstheorie, oder man kann auch sagen der modernen Physik, der hat gesagt, jedem tiefen Naturforscher muss eine Art religiösen Gefühls naheliegen, weil er es sich nicht vorzustellen vermag, dass die ungemein genauen Zusammenhänge, die er sieht, von ihm zum ersten Mal gedacht werden. Im unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine grenzenlos überlegene Vernunft. Das ist die allgemeine Offenbarung des Schöpfers. Wo eine Schöpfung ist, da ist auch ein Schöpfer. Diese Botschaft kann jeder Mensch erkennen. Kommen wir zum zweiten Abschnitt. Hier geht es um die Frage, was ist gut für mich? Und hier wird es für uns schon deutlich konkreter. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich, es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein, in Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Liebe Gemeinde, hier geht David auf die Frage ein, wer ist dieser Gott überhaupt? Kann ich eine Beziehung zu ihm haben? Was hat er vor mit meinem Leben? Uns begegnen im Laufe unseres Lebens ja so viele Fragen, die für uns so existenziell wichtig sind. Woher komme ich? Wo gehe ich hin? Was ist der Sinn meines Daseins? Weshalb bin ich überhaupt diese paar Jahre auf diesem Planeten? Das sind Fragen, die wir aus der allgemeinen Offenbarung Gottes nicht beantworten können, indem wir die Schöpfung anschauen. Aber Gott sei Dank, Gott hat ja nicht aufgehört zu reden. Er redet ja nicht nur durch die Schöpfung zu uns im Allgemeinen, sondern Gott hat sich weiter offenbart. Und das hat er getan in seinem Wort in der Bibel. Und dann einen Schritt weiter in dem menschgewordenen Wort, in seinem Sohn Jesus Christus. In Hebräer 1 heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet durch seinen Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abstrahlung seines Wesens ist. Ich und der Vater sind eins, sagte Jesus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Durch Jesus können wir Gott auf einer tieferen Ebene kennenlernen, liebe Freunde. Und im zweiten Abschnitt dieses Psalm 19 geht es wesentlich konkreter zu. Hier kommt es nämlich zur Selbstoffenbarung des Künstlers. Er bleibt keine unbekannte Größe hinter seinem Kunstwerk. Hier erkennen wir den Absender. Es entsteht eine Beziehung, weil der Absender eine Beziehung zu uns haben möchte. In diesem Abschnitt werden 5 Begriffe genannt, die immer eine andere Eigenschaft und deren Auswirkung bezeichnen oder beschreiben. Ich habe diese 5 Begriffe mal in einer Tabelle zusammengefasst. Wenn wir uns zum Beispiel, die Formatierung hat es ein bisschen zerschossen, ich hoffe, wir können es trotzdem gut lesen. Wenn wir zum Beispiel die erste Zeile anschauen, das ist dieser Vers, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es stärkt und erfrischt die Seele. Wer ist der Absender? Das Gesetz des Herrn. Der Herr ist der Absender, also Gott. Um was geht es? Es geht um das Gesetz. Was ist die Eigenschaft dieses Gesetzes? Es stärkt und es ist vollkommen. Und die Auswirkung ist, es stärkt und erfrischt. Oder Zeile 2, wieder geht es um den Absender, der Herr. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, es geht um sein Wort. Was kann man damit tun? Sein Wort ist verlässlich. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Das heißt, sein Wort, darauf können wir bauen und es schenkt uns Weisheit, wenn wir das tun. Und so können wir diesen ganzen zweiten Abschnitt durchgehen. Es geht immer um Gott, es geht um seine Anordnungen, seine Gebote, seine Ordnungen. Und sie sind immer positiv für uns. Sie sind wegweisend, klar und deutlich, wahr. Und sie erfreuen das Herz, sie schenken Einsicht und sie lassen uns gerecht leben. In Vers 11 wird als Summe quasi eine Zusammenfassung gemacht. Da wird die Summe dieser ganzen Eigenschaften gebildet und da sagt David, wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja süßer als der Honig, der aus der Wabe fließt. Das ist quasi die Zusammenfassung, wenn David über die Gebote Gottes nachdenkt. Liebe Gemeinde, die Hauptaussage ist, Gott lässt uns wissen, was ihm wichtig ist. Und was ihm wichtig ist, und das ist das Beeindruckende, das ist gut für uns. Es ist vernünftig, was Gott sagt. Es ist schlüssig, es gibt Orientierung, es macht Mut und es baut auf. David ist überzeugt davon, was mir Gott in seinem Wort sagt, ist erstmal unendlich wertvoll und zum anderen ein großer Genuss für mich. Er gebraucht hier 2 Begriffe, 2 Bilder, Gold und Honig. Und ich erfahre, dass die Gedanken Gottes gut für mich sind. Es sind die Gedanken eines liebenden Schöpfers, jemand, der mir sagt, was wirklich gut für mein Leben ist. Jemand, der mir sagt, was er vorhat mit uns Menschen, wie wir heil leben können, wie das Leben auf dieser Welt wirklich heil funktioniert. Und liebe Freunde, das ist ein unglaublicher Schatz, dass wir diese Offenbarung Gottes haben. So viele Menschen laufen verwirrt auf diesem Planeten herum, weil sie sich ihre eigenen Götter geschnitzt haben. Sie spüren irgendwo, dass es mehr geben muss und sie strecken sich aus nach einer höheren Macht. Aber wenn wir begrenzte Menschen uns nach dem unendlich großen Gott ausstrecken, dann werden wir ihn nie von uns selbst aus erreichen können, durch unsere eigenen Ideen oder unsere eigenen Philosophien. Das wird nicht funktionieren. Wir können ihn nur erkennen, wenn er sich uns offenbart. Und genau das hat Gott getan. Liebe Freunde, was kann es denn Wertvolleres geben als eine Offenbarung von Gott? Wir schätzen das manchmal zu wenig, und da schließe ich mich ausdrücklich mit ein. Wir schätzen das manchmal zu wenig, dass wir ihn kennenlernen können. Gottes Wort ist nicht ein Verbandskasten, den wir hin und wieder mal rausholen, wenn es uns gerade mal mies geht oder wenn es etwas zu verarzten gibt. Er ist auch keine Glaskugel, wenn wir wieder mal etwas Führung in unserem Leben brauchen. Die Bibel sagt, Gottes Wort ist Nahrung. Wir brauchen es, um stark zu werden. Gottes Wort tut etwas in uns. Es hat Wirkung. Das Wort Gottes ist lebendig. Es ist wie eine Quelle Wasser. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Du kannst dich hundertprozentig darauf verlassen. Gott wird zu seinen Verheißungen stehen. Er wird sich nicht verändern. Und das Wort Gottes schenkt neue Einsicht. Es macht weise, wenn wir es ehrlich aufnehmen. Und liebe Freunde, es ist weise, auf Gott zu hören und mit ihm zu rechnen. Die Gebote Gottes sind lauter, sagt die Bibel, also ehrlich gemeint. Gott meint es ehrlich mit uns. Es geht um unser Wohl, es geht um das Gelingen unseres Lebens. Weil Gott es gut mit uns meint, möchte er, dass wir das beste Leben leben, das möglich ist. Und Gott meint es grundsätzlich erstmal gut mit uns Menschen, trotz aller Herausforderungen, und auch das wissen wir, trotz aller Herausforderungen, die eine gefallene Schöpfung mit sich bringt. Aber das, was Gottes Wort sagt, ist genauso gültig wie die Naturgesetze. Du kannst zwar sagen, ich glaube nicht an die Naturgesetze, ich stehe da drüber. Aber wir wissen alle, wenn wir so denken, dann wird uns das nicht gut tun. Wenn ich zum Beispiel von einem Felsen springe, dann geht meine Flugbahn zuerst mal konstant nach unten und nicht irgendwo anders hin. Und wenn ich dann einen Bauchplatscher mache, wird das heftig wehtun, weil ich mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf dem Wasser aufpralle und mein Bauch eine bestimmte Fläche hat und das Wasser eine Massenträgheit besitzt. Das heißt, das Wasser braucht etwas Zeit, um meinem Körper auszuweichen. All das ist vorhersehbar, weil es Naturgesetze sind. Wir können das berechnen. Aber genauso ist es auch mit Gottes geistlichen Geboten, mit seinen Vorschriften, die er uns mitgibt. Das ist genau das Gleiche, wenn Gott uns sagt, zum Beispiel, heirate nur einen Christen. Wenn ein anderer Mensch nicht deine tiefsten Überzeugungen teilt, wenn er Gott nicht kennt, dann gehe keine Ehe mit ihm ein. Das wird dir nicht gut tun. Das macht etwas mit dir. Und auch wenn wir es überhaupt nicht verstehen und es uns momentan vielleicht überhaupt nicht passt, auf Gottes Wort zu hören, aber wenn ich Gottes Wort folge, ohne gleich den Vorteil zu erkennen, dann ist das gut. Dann ist das richtig. Da ruht Gottes Segen drauf, auch wenn sich das offensichtlich vielleicht nicht so gleich zeigt. Viele dieser biblischen Gebote sind heute auch in unserem Gesetzeswesen, in unseren Paragraphen juristisch verankert, weil wir selbst in einer postchristlichen Gesellschaft festgestellt haben, wir brauchen diese Gebote, die schon in der Bibel gesagt sind. Wir können ohne sie als Gesellschaft gar nicht existieren. Stellen wir uns einmal vor, wir würden in unserer Gesellschaft nur dieses eine kleine, simple Gebot, du sollst nicht stehlen, ernst nehmen. Stellen wir uns es nur einmal so vor unserem geistigen Auge vor. Deutschland wäre ein anderer Ort, oder? In den Geschäften wäre alles billiger. Es müssten keine Kosten für Kaufhausdetektive, für Sicherheitskameras oder für bereits gestohlene Gegenstände auf die anderen Waren umgelegt werden. Die ganzen Versicherungen für PKWs und Hausrat wären auf einmal deutlich billiger. Wir bräuchten nicht mehr so viel Polizei. Es würde ja keine Einbruchskriminalität mehr geben. Das heißt, wir könnten auf einmal die Steuern für alle senken. Und wir hätten trotzdem mehr Einnahmen als Staat, weil auf einmal jeder anfängt, ehrlich seine Steuern abzugeben. Wenn wir uns jetzt nur mal dieses kleine Gebot vor Augen halten, was würde das für unsere Gesellschaft bedeuten? Würde das uns allen gut tun? Keine Frage. Wir hätten eine enorm höhere Lebensqualität in unserem Land. Als ich meinen Zivildienst bei der Liebenzeller Mission gemacht habe, da bin ich in die Freizeitleitung hineingewachsen. Und auch später als Student, während meines Studiums, habe ich immer wieder Freizeiten für die Liebenzeller Mission durchgeführt. Und auf einer dieser Freizeiten war irgendwann auch eine junge, sympathische Frau aus Bayern mit dabei. Mit dieser Frau bin ich heute verheiratet. So haben wir uns damals kennengelernt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Was ich festgestellt habe in dieser Arbeit mit diesen Reisegruppen, meine Freizeiten oder meine Reisen gingen immer nach Italien oder nach Norwegen. Immer diese beiden Länder. Und so sehr ich Italien mag, aber wenn die Reise dorthin ging, dann musste ich meine Reisegruppe immer darauf hinweisen, dass sie ihre Wertsachen sicher aufbewahren müssen. Besonders wenn wir Rom besucht haben, diese ewige Stadt, da war höchste Vorsicht geboten, denn das war ein Sammelpunkt für die Taschendiebe dieser Welt. So kam es uns manchmal vor. Und trotzdem wurden immer wieder Wertsachen gestohlen, trotz vieler Vorsichtsmaßnahmen. Das war manchmal für mich als Leiter anstrengend und auch nervig. In Norwegen war das ganz anders. Als einer aus unserer Reisegruppe an einer Raststätte seine Kamera vergessen hatte und das später gemerkt hat, als wir mit dem Bus schon weitergefahren sind, da sagte ein Norweger zu ihm, kein Problem, in ein paar Tagen müsst ihr ja wieder die gleiche Strecke zurückfahren. Einfach dort halten, nach der Kamera fragen und ihr werdet sie wiederbekommen. Und genauso war es auch. Wir haben angehalten, haben die Kamera beschrieben und sie wurde uns ausgehändigt. Und der Norweger war da recht zuversichtlich, weil er sagte, wir haben in unserem Land vor einiger Zeit einen Test durchgeführt. Wir haben an verschiedenen Plätzen unseres Landes 52 Geldbeutel ausgelegt. Und bis auf ein paar wenige haben alle Geldbeutel ihren Eigentümer unversehrt wiedergefunden. Die wurden zurückgegeben. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist in Norwegen. Wäre schön, würde mich für dieses Land freuen. Aber ich habe damals schon festgestellt, dass eine Gesellschaft, die sich bewusst oder unbewusst an Gottes Gebote hält, viel besser fährt. Und sie erfährt dadurch schon enorm viel Segen. Es tut den Menschen gut. All diese Gebote, die Gott uns gibt, du kannst ihnen folgen und ein heiles Leben führen. Oder du kannst sagen, ich stehe darüber, ich lasse mir nicht vorschreiben, was gut für mich ist und wir werden uns wehtun. In all diesen Geboten, liebe Freunde, zeigt sich Gottes Herz, nicht um uns einzuengen, sondern um uns frei zu machen, damit wir das Leben genießen können und uns nicht selbst und andere Menschen kaputt machen. Also, die Gebote des Herrn sind lauter, sie sind ehrlich gemeint. Da ist nicht eine einzige böse, fiese Absicht dahinter. Es ist schlicht und ergreifend richtig und gut, auf diese Gebote zu achten und sie zu befolgen. Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Wir schätzen es manchmal viel zu wenig, weil es für uns so selbstverständlich ist, dass wir die Bibel in der Hand halten dürfen. Sie hat uns ja nicht viel gekostet, ein paar Euro. Sie ist für jeden erschwinglich. Andere Christen haben ihr Leben dafür hingegeben, um diese Bibel haben zu dürfen. Irgendwelche Mönche im Mittelalter haben ihr ganzes Leben da hinein investiert, um die Bibel wortgetreu, Buchstabe für Buchstabe abzuschreiben, damit wir sie heute in unseren Händen halten können. Und wenn wir heute in den Höhlen von Qumran alte Schriftstücke finden, die noch aus der Zeit vor Jesus Christus stammen, die Jesaja-Rolle, stellen wir fest, dass der Inhalt bis heute der gleiche ist. Das haben wir diesen Mönchen zu verdanken, die damals gesagt haben, es ist meine Lebensaufgabe, dieses Wort zu erhalten und weiterzugeben. Viele unserer Vorfahren in Russland sind dafür ins Gefängnis gegangen. Sie ist wertvoll, wertvoller als Gold, sagt David. Die Weisheit, die Worte des Schöpfers, eines wunderbaren Ratgebers. Wir sind reich, weil wir Gottes Wort haben. Das ist die konkrete Offenbarung Gottes. Und nun kommen wir zum letzten Punkt. Und nun kommt David zum dritten Abschnitt und hier wird es ganz persönlich. Hier geht es nämlich um die Frage, wie stehe ich dazu? Was hat das Ganze mit mir zu tun? Wie stehe ich persönlich dazu? Und Davids Haltung wird hier ganz klar gemacht. Herr, auch ich, dein Diener, lasse mich durch deine Gebote zurechtweisen. Sie zu befolgen bringt großen Lohn. Gott verspricht, dass wir belohnt werden, wenn wir seinem Wort Folge leisten. Lohn bereits in dieser Welt, weil wir ein heiles Leben führen dürfen. Da liegt Segen darin, aber nicht immer auf dieser Erde, auch das wissen wir. Viele Christen müssen erstmal ihr Kreuz auf sich nehmen, weil sie Gott die Treue halten. Aber letztendlich stehen wir als Christen auf der Siegerseite. Der größte Lohn ist Gott selbst. Und wie wunderbar, dass wir den Schöpfer kennenlernen dürfen, dass er sich uns offenbart und dass er gute Absichten für unser Leben hat. Und Vers 13, hier reflektiert David sein eigenes Leben. Er sagt, wem fällt es schon gleich auf, wenn er falsch gehandelt hat? Das heißt, wir können uns so leicht verrennen. Wir denken, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber gerade deswegen ist es richtig, Gottes Wort zu kennen. Denn dort lernen wir ihn kennen, wie er denkt und wie er unser Leben wirklich sieht. Aber wir wissen auch, dass unser Herz trügerisch und anfällig für das Böse ist. Und wenn wir unseren eigenen Meinungen und unserem eigenen Herzen nachfolgen, dann sind wir nicht immer auf dem richtigen Weg. Wir können uns verlaufen. Und auch dann ist es dann die Absicht von Gottes Wort, uns einen geradlinigen Weg zu zeigen und uns wieder darauf zurückzuführen. Er sagt weiter von den verborgenen Sünden, sprich mich frei, auch von Schuld, die mir nicht einmal bewusst ist, die ich gar nicht wahrnehme. Im Römerbrief heißt es, dass das Gesetz uns anklagt, weil wir in diesem Gesetz wie in einen Spiegel blicken, wo wir sehen auf einmal, wo wir überall versagen. Und manchmal denken wir, wir sind ja eigentlich ganz toll, bis wir wirklich mal genauer in diesen Spiegel hineinschauen und die Bereiche sehen, wo wir uns mal wieder waschen sollten. Und das ist Gottes Wort. Dann merken wir, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug, um zu Gott zu kommen. Ich bin nicht so gerecht, wie ich gedacht habe. Ich bin ein Sünder. Und alle Menschen haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, sagt uns die Bibel. Aber wir werden umsonst gerechtfertigt durch Jesus Christus, was er für uns getan hat. Weil er unsere Schuld auf sich genommen hat, können wir rein und heilig sein, gerecht werden, angenommen vor Gott. Wie gesagt, liebe Freunde, Gott will uns verändern. Wenn wir sein Wort lesen, all diese Dinge, die David hier beschreibt, die gut sind, die positive Auswirkungen haben, sie werden eintreten. Gottes Wort wird uns verborgene Sünden aufzeigen, wo wir überführt werden. Es wird uns nähren und aufbauen und wir werden ihn kennenlernen. Wir werden frei werden von Dingen, die uns gebunden halten. Dann kann ich ohne Schuld und frei von schwerem Vergehen bleiben. Und dann haben wir hier in Vers 15 als Abschluss einen wirklichen Schlüsselvers dieses Psalms. Mögen die Worte, die ich spreche, und die Gedanken, die mein Herz ersinnen, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Und liebe Freunde, hier schließt sich der Kreis und wir kommen wieder auf das Bild von Caspar David Friedrich zurück. Erinnern wir uns noch an die Aussage dieses Bildes, an diesen Felsen. Worauf gründe ich mein Leben? Für David, so wie für Caspar David Friedrich, steht dieser Entschluss fest. Ich gründe mein Leben auf diesen Fels. Herr, mein Fels und mein Erlöser. So schließt David seinen Psalm ab. Der Gott, der mich liebt, der so interessiert an mir ist, dass er einen Bund mit mir eingegangen ist, der mich auf einen Planeten gesetzt hat, wo alles perfekt abgestimmt ist und ich hier gut leben kann, der mich geliebt hat, so dass er selbst Mensch geworden ist und seinen eigenen Sohn gesandt hat, um mich zu erlösen. So viel bin ich Gott wert, ich ganz persönlich mit all meinen Schwächen und Fehlern. Herr, mein Fels und mein Erlöser, der mir einen festen Grund gibt und Standhaftigkeit gibt in meinem Leben. Auch einen guten Stand bei Gott, weil es nicht darauf ankommt, was ich tun kann, sondern es kommt darauf an, was Gott für mich getan hat. Das wird hier ganz deutlich. Und ich bete, liebe Freunde, dass dieser Psalm mir persönlich und uns allen wieder neu die Augen öffnet. Dass wir Menschen sind, die Gott schätzen, ihn ehren, seine Größe schätzen, seine Schöpfung und seine Weisheit und vor allem seine Liebe zu uns. Aber auch sein Wort ganz neu schätzen lernen. Menschen, die wie David über Gottes Wort nachdenken, die ihn besser kennenlernen wollen. Und Gottes Wort wird uns verändern und uns Jesus ähnlicher machen, dass wir ein heiles Leben leben. Möge Gott uns dazu zurüsten. Ich möchte zum Abschluss beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort aufzeigst, was wirklich wichtig ist, was dir wichtig ist und was auch wichtig ist für uns. Und wir danken dir, dass das, was du uns zeigst, dass das so wohltuend ist, dass es aufbauend ist. Hier geht es wirklich um uns Menschen, dass wir ein heiles Leben führen. Trotz aller Herausforderungen und trotz aller Not, die wir auch in dieser gefallenen Schöpfung manchmal erleben. Du bist gut und du meinst es gut mit uns. Und wir danken dir, dass du dich uns gezeigt hast und dass du uns aufzeigst, wie wir leben sollen und was dein Ziel für unser Leben ist, nämlich etwas viel Besseres, als was wir hier auf dieser Erde erleben. Die Gemeinschaft mit dir in deiner Herrlichkeit. Danke, dass du uns diesen Psalm geschenkt hast, in dem uns so vieles deutlich wird, der uns so vieles mitgibt, was für unser Leben wichtig ist. Und danke, dass du es bist, der letztendlich uns frei und gerecht sprichst. Wir selber können nichts tun. Wir können nur zu dir kommen, immer wieder da unser Herz vor dich hinlegen und dich bitten, dass du es veränderst. Danke, dass du es in deinem Wort zusagst, dass jedes Gebet bei dir ankommt und jeder Mensch dir wichtig ist. Und danke, dass du uns verändern und an dein Ziel bringen wirst. Amen.